Die Welt ist nie das, zu dem wir sie uns zurechtdenken. Im Gegenteil, heißt es im Roman von Frank Witzel und weiter, der Mensch erklärt sich mit der Waffe. Frank Witzel hat einen Roman geschrieben, ein, das muss man einfach so sagen, ein wahnsinniges Buch, ein dicker Brocken, der, wenn man das Buch gelesen hat, einem den Kopf aus, um, weg und durchaus auch durchräumt. Da kneten sich dann die Gedanken und Welten und Vergleiche in einen hinein, die man so noch nicht erlebt hat. Das Buch heißt, und allein der Titel ist schon eine Herausforderung, Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969. Frank Witzel ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
In Ihrem Roman geht es, ja, es geht um Gott. Es geht um die Liebe und die Revolution. Manche sagen so, andere wiederum schreiben sie, nein, aber im Ernst, worum geht es denn sonst? Worum geht es denn sonst?
Anlass ist praktisch eine Erzählung aus dem Jahr 1969, wie es auch im Titel steht. Und es ist ein Teenager, der versucht, sich die Welt zu erklären, die Welt, die um ihn herum passiert, aber natürlich auch die eigene Welt, seiner Gedanken, seiner Empfindungen, seiner direkteren Umwelt, nicht nur das politische Geschehen, sondern eben das, was er alltäglich mit seinen Freunden, was er in der Schule, in der Kirche und in der Familie erlebt.
Und da spielt die RAF eine wichtige Rolle.
Die RAF ist praktisch eine Art Chiffre für mich gewesen, die in den Titel zu nehmen. Die RAF gab es ja 1969 noch nicht. Die einzelnen Personen gab es durchaus schon. Und der Teenager erfindet sich praktisch vor einer Zeit etwas, was es dann geben wird. Das heißt, es ist eine Art von Imagination, aber sie speist sich natürlich aus der politischen, gesellschaftlichen Lage derzeit.
Aus der politisch-gesellschaftlichen Lage und aus den Bildern, die der Teenager im Kopf mit sich herumträgt.
Genau.
Das ist ja Wahnsinn, was danach für Bilder auftaucht. Ich nehme mal ein Beispiel.
Ja.
Die Verhaftung Holger Mainz. Ein Mann, dürr, mit einer Art Unterhose wie ein Lendenschurz bekleidet. Natürlich denkt der Teenager da an Jesus, oder?
Ja. Also er ist mit der Ikonografie der Christlichen sehr vertraut. Und jetzt wird er konfrontiert mit anderen Bildern, die aus dem Fernsehen, aus den Zeitungen auf ihn einströmen. Er versucht es zu verstehen, indem er praktisch das anwendet, was er als Werkzeug zur Verfügung hat, nämlich die christliche Ikonografie, die sich für ihn anbietet. Er hat viele Geschichten gelesen von Märtyrern. Er sieht das Bildhafte in den Kirchen, in die er geht. Und jetzt drängt sich ihm praktisch ein Vergleich auf. Er versucht zu verstehen, was geschieht da eigentlich.
Ihr Teenager in dem Buch ist katholisch. Da beschäftigen ihn die katholischen Bilder, die heiligen Geschichten. Auch die Eucharistie beschäftigt ihn sehr. Sie schreiben, das Unterhemd ist mehr als Transsubstantiation, ist also mehr als Wandlung. Warum?
Es gibt eine Philosophie des Unterhemdes, die hier entwickelt wird an einer Stelle. Das Unterhemd praktisch, was zwischen dem Körper und dem Kleid, was man von außen sehen kann, liegt, was sich eigentlich selten offenbart. Und das habe ich dann ein bisschen zugespitzt in einen Vergleich gebracht mit der Transsubstantiation.
Das heißt, dieser Teenager knackt natürlich an dieser Nuss. Wie kann das gehen? Eine blasse Oblate, ein bisschen Rotwein, das soll nun Fleisch und Blut werden. Das taucht immer wieder auf. Da gibt es auch kleine Geschichten von einer Verwandlung oder einer Wandlung. Ein Priester, der, wie war das? Da kommt eine Spinne vor. Das ist.
Genau, der Wein ist schon verwandelt in Blut und die Spinne fällt in den Kelch und er kann jetzt nicht mehr einfach reingreifen und die Spinne rausziehen. Deswegen trinkt er sie mit und sie verwandelt sich dann in einen Schmetterling, der praktisch aus seinem Mund wieder aufsteigt. Also eine doppelte Verwandlung, weil er so sehr natürlich im Glauben ist, dass er nicht das Blut Jesus einfach mit seinen Fingern noch berühren kann. Und es gibt mehrere Stellen, die der Teenager immer so vergleicht, wenn er über das Denken allgemein nachdenkt, was man sich vorstellen kann, wo das in seinem Kopf stattfindet. Und dann kommt ihm sofort der Vergleich, natürlich mit der Dreifaltigkeit, die man auch nicht fassen kann. Man kann sie nicht vorne denken, das heißt also im Rationalen. Man kann sie nur irgendwo ganz hinten denken, wie etwas, was man praktisch schon wieder vergessen hat, an das man sich kaum noch erinnert.
Das Denken wird selbst zu einer harten Nuss, das heißt das Nachdenken über das Denken und über die selbstgemachten, selbst zusammengezimmerten Erinnerungen. Das Magische ist aber für den Teenager sehr real.
Ja, es gibt praktisch diesen Unterschied nicht, den wir als Erwachsene natürlich schon längst gezogen haben, den Unterschied zwischen was wir für real halten und was wir für fantastisch halten. Nicht umsonst haben die Kinder ja in der Religion, der katholischen, der christlichen Religion, eine besondere Bedeutung, weil sie natürlich dem Glauben ganz anders gegenüberstehen können, weil sie noch nicht mit den Zweifeln des Realismus geplagt sind. Wobei in dem Roman eine große Rolle spielt, was ist Realität?
Was ist Realität und was ist das Symbolische? Also auch, weil die Kinder das Symbolische nicht kennen. Wer das Symbolische nicht kennt, der ist unsterblich. Das ist ein wichtiger Satz in Ihrem Roman. Also das Symbolische ist der Anfang vom Ende. Das ist ja auch eigentlich ein Plädoyer für die Zeichensprache der Eucharistie, die ja keine symbolische ist, oder?
Ja, genau. Diese Auseinandersetzung findet da tatsächlich statt. Meine Protagonisten und auch ich, wir neigen dazu, dann bis zu einer gewissen Zuspitzung zu kommen. Aber diese Zuspitzung ist nicht praktisch aus sich selbst heraus oder eine Spielerei, sondern sie versucht praktisch noch einmal gewisse Werte auf ihre Substanz abzuklopfen.
Nicht nur gewisse Werte, sondern auch die Frage nach Gott zu klären.
Ja, natürlich.
Also der Teenager dürfen das. Die dürfen so größenwahnsinnig sein, sich diese Fragen zu stellen. Das traut sich ja heute keiner mehr. Und der Teenager fragt sich nach über 800 Seiten, und wenn alles doch ganz anders ist?
Genau.
Aber was soll denn anders sein? Was ist denn überhaupt da, das anders sein könnte?
Ich glaube, das ist der Vorgang des Denkens selbst, den er da beschreibt. Das heißt, das Denken liefert einem immer wieder Argumente, dass es doch auch anders sein könnte. Und hier zwischen Glaube, Denken immer hin und her zu gehen, zu sehen, was ist meine eigene Erfahrung, und nicht loslassen können von einer gewissen Erfahrung, die man gemacht hat, die einen begleitet und die praktisch sich immer am Denken aber auch misst oder mit ihm vergleicht oder natürlich über das Denken auch immer eine Art Begründung finden will, die sich aber im Denken selbst wieder auflöst.
Ist das eine Dualität, Glauben und Denken?
Ja, dieser Roman wimmelt von Dualitäten. Ich habe am Ende gedacht, eigentlich ist ein Ausweg aus der Dualität die Trinität. Das ist etwas, was unterschwellig in dem Roman vielleicht vorkommt, aber nie so direkt ausgesprochen wird, weil er wächst in einer Zeit der Dualitäten, auf die viel stärker noch als unsere praktisch sich immer positionieren will zwischen verschiedenen Meinungen, verschiedenen Anschauungen.
Das ist die Zeit der auch noch der 70er Jahre. Also es fängt bei den banalen Dualitäten, die für Kinder und Jugendliche ja nicht banal sind, an. Also die Frage zwischen Adidas, Puma, Pelikan, GH, alles ist sofort mit einer Weltanschauung verbunden. Natürlich die große Frage, nicht nur Beatles und Stones, sondern Kommunismus, also Russland oder USA. Da hat man es erstmal sehr einfach. Und Sie schreiben auch, möchte ich zurückgehen in die Zeit der ungebrochenen Dualitäten, die Versuchung zu tun, ist sehr groß, weil man sich da auch gut beheimaten kann, oder?
Genau, sie ist sehr groß, aber gleichzeitig verengt sie natürlich das Weltbild. Der Teenager versucht ja an einer Stelle, weil er natürlich auch zwischen der Dualität katholisch und evangelisch stark hin und her gerissen wird, er ist damit konfrontiert. Er wächst ja eigentlich in einem nicht-katholischen Umfeld auf. Er ist Katholik in einer katholischen Kirche, aber in einem Umfeld, was eher protestantisch oder sogar säkular geprägt ist. Das heißt, er ist in einer ständigen Auseinandersetzung damit. Es wäre ein ganz anderer Roman, wenn er etwa hier im Schatten des Kölner Doms spielen würde oder in Süddeutschland. Aber um zu der eigentlichen Frage zurückzukommen, der Dualitäten, er versucht dann an einer Stelle die ganzen Bands oder einige Bands aufzuteilen. Wer könnte katholisch sein? Wer evangelisch? Also das heißt, er versucht diese Dualität eigentlich auch schmerzhaft auf sein Weltbild zu übertragen. Er sagt dann, ja, die Who evangelisch leider sozusagen, weil er natürlich trotzdem die Musik mag und weil ihm plötzlich etwas aufgezwungen ist, was, glaube ich, der kindlichen Welt gar nicht so entspricht, nämlich sich positionieren zu müssen, recht früh zu positionieren. Und das ist natürlich auch Teil des Romans, sich politisch in einer Zeit positionieren zu müssen, wo er noch recht unreif ist.
Das heißt, die Suche nach Identität spielt da natürlich, spielt überhaupt in der Pubertät immer eine wahnsinnig wichtige Rolle. Sie sagten das, der Katholizismus ist ein besonderer Katholizismus, nicht mit dem kölschen Katholizismus vergleichbar. In der Diaspora-Situation gibt es einen Katholizismus, der ist im Grunde sehr viel strenger. Er ist nicht so gelassen wie der kölsche Katholizismus.
Ha, genau. Also ich war ja verwundert, dass Priester zu uns kamen in die Kirche, um uns zu missionieren, in Anführungszeichen. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass man eigentlich katholischer sein kann, als ich es war, als Ministrant im Schatten dieser neugotischen Kirche, in die ich gegangen bin. Aber von außen betrachtet sah das natürlich ganz anders aus. Und ich glaube auch, dass der Katholizismus in Hessen oder wo ich aufgewachsen bin, dass der sich natürlich auch versucht hat, etwas zu assimilieren. Also er musste sich von außen, er war viel schmuckloser. Dieses ganze Gelassene, wie Sie gerade gesagt haben, das fehlte völlig. Wenn man in eine katholische Kirche gegangen ist, die war eher verwandt einer evangelischen. Das war mir überhaupt nicht bewusst.
Das ist ja auch ein viel größerer Rechtfertigungsdruck da. Und dieses Rechtfertigen ist ja im Grunde etwas Evangelisches.
Genau, das stimmt. Und das ist mir eigentlich auch so in Fleisch und Blut übergegangen. Das ist auch ein Dualismus, wo der Teenager oder auch ich irgendwo auf einer Kante stehen, quasi.
Also nochmal zurück zu den Dualitäten, das ist ja das Spannende. Also der Teenager will sich beheimaten und sucht alles zu übertragen, auch das katholische Instrumentarium. Die Exegese zum Beispiel wendet er an, indem er eine Platte der Beatles, die einzelnen Songs, versucht exegetisch aufzuschlüsseln.
Das wird ihm ja so ein bisschen aufgedrängt von einem Postulanten. Er ist in einem Konvikt und dort wird ihm das so ein bisschen oktroyiert. Aber er greift ja da viele Jahre später in der Jetztzeit in einer großen Rede das nochmal auf, diese Exegese, weil er sich irgendwie dagegen wehren will. Aber gleich der erste Satz, es geht schon wieder um Gott. Also er kommt eigentlich aus dieser Deutung überhaupt nicht heraus.
Also alles misst sich daran und hat den Blick in diese Richtung. Das ist spannend, wie der Teenager versucht, sich zu verorten, und sie schaffen das, indem sie ihn auch immer wieder in geschlossene Milieus schicken. Also dieses geschlossene Milieu, da kommt er her, diese kleine katholische Welt. Dann im Krankenhaus, Sanatorium ist auch ein geschlossenes Milieu, im Konvikt ist auch ein geschlossenes Milieu. Das macht es natürlich so stark, auch das macht diesen identifikatorischen Impuls so stark, oder?
Ja, er ist dazu gezwungen, sich immer wieder zu behaupten. Er ist praktisch ein Versager wäre etwas zu viel gesagt, aber er scheitert in der Schule, er bleibt sitzen, er findet sich eigentlich nicht zurecht, er lebt sehr stark in seinen Fantasien und jetzt wird von außen versucht, ihn etwas auf Linie zu bringen quasi. Er kommt erstmal in das Sanatorium, weil er auffällig wird, und dann anschließend nach den Sommerferien, weil es ohnehin gerade nicht hinhaut, mit der Schule in einen Konvikt. Und diese äußeren Milieus, die haben natürlich auch einen Reiz gleichzeitig, also wieder das Geborgene, diese Versuchung, vielleicht hier einen Weg für sich zu finden, und gleichzeitig beharrt etwas in ihm, doch einen eigenen Weg zu gehen oder gehen zu müssen.
Das ist das Schwierige, eben dieses Ambivalente, nicht? Das hat was Magnetisches, Anziehendes, so diese Beheimatung in so einem geschlossenen Milieu. Andererseits hält man es da nicht aus.
Also genau.
Das wissen alle, die vom Land kommen und irgendwann in die große Stadt aufbrechen. Ja, dieser Dualismus, der dann sich nachher fortsetzt im Denken und im Glauben oder in der Frage nach der Erinnerung, du bist ein Christ? Diese Frage steht auch wieder am Ende des Romans, taucht sie plötzlich auf im Zusammenhang mit Winnetou. Das ist ja auch spannend. Also das scheint eher lustig und spaßhaft zu sein, sich zwischen Geha und Pelikan zu entscheiden. Das ist es aber nicht. Für einen Teenager ist das sehr ernst. Also diese Winnetou-Szene ist zum Beispiel eine sehr ernste Szene. Das ist keine witzige Szene. Auch nicht der, sich zwischen Geha und Pelikan zu entscheiden, ist auch nicht witzig.
Also genau, nein. Witzig sind diese Sachen garantiert nicht gemeint, sondern mich hat fasziniert, was eigentlich in meinem eigenen Denken vor sich geht und welche Sachen sich dort miteinander vermischen. Und wenn am Schluss das tatsächlich kommt, diese Sehnsucht praktisch sagen zu können, ich bin ein Christ, so wie er es damals als Kind gelesen hat, das ist ja eine Bekehrung. Winnetou sagt es ja sterbend auch und gleichzeitig hat Winnetou ja auch schon wieder etwas Symbolisches, wie er sich opfert. Also da gibt es ja ganz viele Ebenen. Und diese Sehnsucht, die existiert einfach weiter in ihm.
Also das hat immer mehrere Ebenen. Bei Winnetou dekliniert sich das weiter durch bis zu Karl May, der nie in den USA war, der diesen Indianer erfunden hat, ohne überhaupt jemals einen Indianer getroffen zu haben und so weiter und so weiter. Du bist ein Christ, diese Frage, ein Zitat ist als Zitat gemeint, das ist so ein Dialog, weil der Angesprochene, Sie sagten es bereits, es wenigstens aus Sehnsucht sagen will, wenn er es schon nicht glauben kann. Also zwischen Denken und Glauben haben wir wieder den Dualismus. Er will doch sagen, ich bin ein Christ. Glauben Sie denn, was Sie sagen oder was Sie schreiben?
Was ich schreibe, das glaube ich, ja. Ich glaube, dass mein Schreiben ganz stark von dem Impuls genährt wird, der sich hier auch in diesem Buch gerade besonders ausdrückt. Nämlich, was ist der Glaube, was ist Realität, wie kann ich mich selbst in diesen beiden Welten positionieren, was für ein Stachel treibt mich eigentlich an?
Ausgehend von dem Anspruch, die Realität als Realität zu denunzieren?
Das passiert zwangsläufig, würde ich eigentlich sagen. Es geht mir gar nicht darum, die Realität zu denunzieren. Ich glaube, das ist auch was ganz Wesentliches, was ich mit dem Teenager gemeinsam habe. Es sind keine Ansätze, die am Anfang stehen. Also es steht nicht am Anfang, ich will dorthin, ich will die Realität denunzieren, ich will den Glauben denunzieren, sondern es ist ein beständiges Denken, was existenziell im Grunde ist, also was immer eine existenzielle Notwendigkeit mit sich bringt. Es ist keine Spielerei, die so stattfindet oder eine Meinung, die man übernimmt, sondern das Denken stellt sich selbst immer wieder in Frage und gleichzeitig beharrt ein Gefühl, eine Sehnsucht, es beharren gewisse Dinge.
Ist aber auch ein sehr strenger Anspruch. Ihr Lektor musste Sie immer wieder darauf aufmerksam machen, was Sie wirklich sagen wollten, schreiben Sie in Ihrer Danksagung.
Ja, das ist ein bisschen kokett vielleicht gewesen. Nein, er musste mich darauf aufmerksam machen, weil ich manchmal dazu neige, dann noch eine Spur weiterzugehen, praktisch mich selbst zu verwässern. Das war praktisch diese Arbeit daran, schon immer bis zu einem gewissen Grad zu gehen, bis zu einer gewissen Grenze, aber eben nicht so weit, um es beliebig zu machen.
Als Kind hat man eigentlich nur in der Kirche eine Chance, nicht als Revolutionär. Warum?
Es wird ja dann gleich der Kinderkreuzzug angeführt, aber dahinter steckt natürlich auch noch was anderes, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich mit dem Symbolischen, mit dieser Chance, wirklich das Symbolische nicht so zu sehen, sondern die Realität einfach zu erkennen.
Immer wieder erstaunlich, gerade am Kölner Dom, wir sitzen hier gegenüber dem Kölner Dom und dann kommen die Leute und sagen, sie glauben doch nicht wirklich, dass die drei Könige dort beerdigt sind. Ich finde diese Frage eigentlich unverschämt. Wieso? Wieso sollen sie dort nicht beerdigt sein? Es hat keiner den Gegenbeweis angetreten, aber das wird mit einer Selbstverständlichkeit gesagt, die hat schon was Frappierendes, oder?
Die hat was sehr Frappierendes. Ich stoße oft darauf, dass praktisch ein neuer Glaube entstanden ist, der mir sehr viel ungenauer erscheint, nämlich der an die wissenschaftliche Überprüfbarkeit. Das meiste davon ist ja nichts anderes als ein vermittelter Glaube. Niemand hat die Experimente oder genau das, was heute als Realismus Common Sense ist, selbst erlebt, durchgeführt oder das Allerwenigste davon. Und trotzdem wird das einem religiösen Glauben gegenübergestellt, als könnte man ihn damit entkräften.
Ja, auch denunzieren und auch lächerlich machen. Was mich auch gewundert hat, in den Kritiken zu Ihrem Roman, da ist immer wieder davon die Rede, dass Sie einen blasphemischen Roman geschrieben haben, also diese Welt der Kindheit karikieren, die katholische Welt. Die Kritiker scheinen Ihr Buch nicht sehr aufmerksam gelesen zu haben, denn die Möglichkeit zur Blasphemie ist Grundvoraussetzung jeder Glaubenserfahrung, oder?
Genau, also da würde ich absolut zustimmen. Das ist es genau, um was es geht. Also eine Blasphemie ist natürlich Teil der, ich kann es nur wiederholen, weil Sie es so schön gesagt haben, jeder Glaubenserfahrung.
Zitat aus Ihrem Buch.
Ja, ja, also ich empfinde das tatsächlich so und dazu würde ich auch stehen. Dieselbe Kritik kam komischerweise auch gegenüber der RAF, als könnte man auch der RAF gegenüber blasphemisch sein, dass ich da Kinderverse nehme und etwas. Also der Blasphemie-Begriff ist schon ein sehr interessanter, weil für mich gehört er natürlich ganz klar zum Denken und zur Glaubenserfahrung dazu.
Also das fängt ja schon mit Blasphemie an, wenn ich sage, ich bin der Sohn Gottes und Gott hat es ermöglicht, den eigenen Sohn töten zu lassen. Ja, etwas Blasphemischeres gibt es gar nicht.
Ja,
das
genau.
Neue Testament.
Ja.
Vielen Dank, Frank Witzel, für dieses Interview und für Ihr Buch, das auch, und das wollen wir nicht verschweigen, auf der engeren Nominierungsliste für den Deutschen Buchpreis steht. Das Buch heißt Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969. Es ist im Verlag Mattes und Seitz in Berlin erschienen. Das Buch hat inklusive Register, es hat ein ausführliches Register, ja. 820 Seiten und es kostet 30 Euro. Dankeschön.
Vielen Dank.